Hi, liebe Freunde, jetzt kommt die Predigt und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam nachdenken über das Thema Feste und Gäste. Aber am Anfang erzähle ich mal einen Witz, um euch wenig aufzuwärmen bei der doch kühleren Temperatur in der Halle. Also, ein Kannibale kommt aus dem Urlaub nach Hause. Ihm fehlt ein Fuß, eine Hand und ein Ohr. Ein anderer Kannibale kommt vorbei und sagt, hä, was ist mit dir los? Dann sagt er, eins kann ich dir sagen, nie wieder Urlaub mit Selbstverpflegung. Ja, ihr wisst ja, vieles auf der Welt ist relativ. Also nicht nur Raum und Zeit, sondern auch die Temperatur in Kirchenräumen zum Beispiel oder auch die Länge von Liedern ist relativ. Ich habe euch zur Demonstration einmal eins mitgebracht von SOD, Diamonds and Rust. Wir hören die Extended Version, also die Maxi-Version. Bitte sehr. Ja, also, vieles auf der Welt ist relativ. Nicht nur die Länge von Liedern, sondern noch viele andere Dinge. Aber es gibt auch Dinge, die nicht relativ sind, sondern absolut. Zum Beispiel Bibeltexte, Predigtexte. Und heute haben wir einen langen Predigtext. Der steht in Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Dieser Text ist länger als zum Beispiel so mancher Song. Also ihr könnt ja gerade mal hören. Ich muss ihn gerade mal hören. Das ist mein Lieblingslied. Aber ich bitte euch, diesmal besonders auf den Refrain zu achten und zwischen den Zeilen zu lesen, um die sozialkritische Komponente des Textes voll und ganz zu erfassen. Bitte. Okay, das war's jetzt aber auch. Also was ich eigentlich damit sagen wollte ist, es gibt also kurze und lange Dinge. Der Predigtext heute ist lang und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, ihn mit einigen Bildern zu unterlegen, die ihr euch anschauen könnt, wenn ich den Bibeltext jetzt vorlese. Also, Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Und bei der Technik machen wir das so, ich sage einfach Bild und bei diesem Bild macht ihr dann einfach oder machst du das nächste Bild, okay? So, Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Bild. Ah, sehr schön. Naja, auch die Dauer des Erscheinens von Bildern ist manchmal relativ. Aber da ist es. Also, Jesus erzählt dieses Gleichnis. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, ist es wie bei einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Bild. Er schickte seine Diener aus, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten. Aber sie wollten nicht kommen. Darauf schickte er noch einmal zu ihnen und ließ ihnen sagen, alle Vorbereitungen zum Fest sind getroffen. Die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Alles steht bereit. Kommt zur Hochzeitsfeier. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinen Laden. Bild. Manche nahmen sogar die Diener des Königs fest, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Bild. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus. Bild. Er ließ die Mörder umbringen. Bild. Und ihre Stadt niederbrennen. Bild. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert. Geht jetzt hinaus an die großen Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Bild. Die Diener gingen auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, schlechte und gute Leute. Bild. So wurde der Hochzeitssaal voll. Bild. Als der König kam, um sich seine Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht festlich gekleidet war. Er sprach ihn an. Freund, wie bist du hereingekommen? Du bist ja gar nicht festlich angezogen. Bild. Da verstummte der Mann. Bild. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo nichts als Jammern und Zähneknirschen ist. Denn viele sind berufen, aber nur wenige von ihnen sind Erwählte. So. Einige von euch dürften den Text ja schon kennen. Eins der vielen Gleichnisse, die Jesus uns erzählt. Ich lade euch ein, dass wir mal drei verschiedene Aspekte dieses Gleichnisses zusammen anschauen. Drei ganz unterschiedliche Gesichtspunkte. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach mal schaut, wo Gott euch vielleicht heute ansprechen möchte. Ich habe drei Punkte dabei. Der erste Punkt heißt, die Einladung des großen Einladers. Ja, in Vers 2 lesen wir, ein König wollte seinem Sohn die Hochzeit ausrichten. Deswegen schickte er seine Diener los, um die geladenen Gäste abzuholen. Aber die wollten nicht kommen. Also Jesus spielt hier darauf an, dass der König der Himmel, Gott, der Schöpfer des Universums, seinem Sohn eine große Feier ausrichten will. Die geladenen Gäste, das ist das alte Israel, was aber die Einladungen Gottes immer wieder ausgeschlagen hatte. Deshalb wird der König später andere Gäste einladen, die nicht zu den ursprünglichen gehören. Nämlich uns, die wir nicht zum jüdischen Volk gehören. Wir Heiden, wir von den Fremdvölkern. Aber auch diejenigen innerhalb des jüdischen Volkes, die sonst keiner für möglich gehalten hätte. Wo keiner gedacht hätte, dass auch die eingeladen sind. Die Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben. Oder Leute, die Mist gebaut hatten. Oder auch die körperlich Versehrten. Weil die Leute damals der irrigen Meinung waren, das wäre ein Zeichen für ihre Sünde. Die Einladung des großen Einladers. Gott ist der große Liebhaber von Festen und Gästen. Eine Party mit einer Handvoll Männchen, das funzt irgendwie nicht. Das denkt sich auch Gott. Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Weil Gott in sich selbst von seinem Wesen her schon Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist von seinem Wesen her auf Gemeinschaft ausgerichtet. Er ist von seinem Wesen her sozusagen ein Partygott. Und da ist es ganz erstaunlich, dass so viele Christen so griesgrämig rumlaufen, wenn ihr Gott doch ein Partygott ist. Gott, unser König, lädt uns ein zur großen Party am Ende der Zeiten. Das gibt unserem Leben einen ganz besonderen Tiefgang, einen Sinn, auch eine Hoffnung, wenn gerade mal Dunkelheit und Leid in unserem Leben ist. Wir gehen auf eine große Party, auf die große Party am Ende der Zeiten. Und auch wir sind eingeladen, einzuladen. Der König entsandte seine Diener, heißt es. Für dieses Entsenden steht da im Griechischen apesteleo. Daher kommt das Wort Apostel. Und in diesem Sinne sind auch wir alle kleine Apostel. Wir sind eingeladen vom großen Einlader, die Leute um uns herum einzuladen. Auf die große Party am Ende der Zeiten. Das sollen wir tun fröhlich und nicht mürrisch. Da ist so eine beknackte Party am Start. Ich habe zwar keinen Bock, aber ich soll dich einladen. Komm mit. Nein, nicht mürrisch. Freundlich. Auch nicht selbstüberheblich. Hey, du Sünder. Du lebst überhaupt nicht so, wie Gott das will. Deswegen sollte man dich gar nicht einladen. Aber da ich so unglaublich christlich bin, lade ich dich nichtsnutzigen Sünder, sag trotzdem ein. Aber zieh dich wenigstens vorher richtig an, Mann. Nein, nicht mürrisch, auch nicht selbstüberheblich, sondern kalesai, steht da im Griechischen. Also besonders dringliches, freundliches Einladen, was aus der Tiefe des Herzens kommt, weil ich dem anderen Menschen Gutes wünsche. Hey Freund, da ist eine Party am Ende der Zeiten. Der Vater im Himmel, der will dich dabei haben, weil es würde was fehlen, wenn du nicht da wärst. Komm mit. Ich glaube, dass die allermeisten Zeitgenossen um uns herum, die sagen, dass es gar keinen Gott gibt, dass diese Leute ihr Weltbild gar nicht konsequent bis zu Ende denken. Was wäre denn die echte Konsequenz vom Atheismus? Was wäre denn die wirkliche Folge, wenn es gar keinen Gott gäbe? Dann wären wir zufällig zusammengewürfelte Molekülhaufen, die eine kurze Weile existieren und dann wieder auseinanderfallen. Das Universum wäre vom blinden Zufall bestimmt und es wäre letztlich ein riesiges, großes Grab. Und auch unsere Leben hätten letztlich keinerlei Bedeutung, weil auch die gesamte Menschheit nur eine kurze Weile existiert, bevor sie verbrennt, wenn die Sonne am Schluss sich ausdehnt und dann ebenfalls stirbt. Ich glaube, die meisten Menschen denken gar nicht zu Ende, was sie da sagen. Ich habe neulich mal einige Geschichten von Sherlock Holmes gelesen. Weil diese Geschichten haben übrigens fast nichts zu tun mit diesem unsäglichen Film, der gerade im Kino läuft. Die Geschichten sind nämlich ausgesprochen gut. Naja, jedenfalls sagt der Sherlock Holmes in einer, die Wege des Schicksals sind wirklich schwer begreiflich. Wenn es keinen Ausgleich nach dem Tod gibt, die Welt wäre ein grausamer Scherz. Ich glaube, da ist jemand, der etwas bis zum Ende gedacht hat. Wenn es keinen Tod gibt, wenn es nach dem Tod nichts weiter gibt, wenn es keinen Ausgleich nach dem Tod gibt, dann wäre die Welt, dann wäre das ganze Leben ein grausamer Scherz. Das stimmt. Man kann etwas keinen Sinn verleihen, was keinen Sinn hat. Die Existenzialisten, das ist so eine Richtung in der Philosophie, die Existenzialisten sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, die Sinnlosigkeit des Lebens zu akzeptieren. Freunde, das ist totaler Bullshit. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Richard Dawkins, der das Buch Der Gotteswahn geschrieben hat vor einigen Jahren, verschleiert die Sinnlosigkeit seines eigenen Lebens, indem er sein Buch mit Witzchen vollpackt, aber auch keine Antworten geben kann auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und weil er keine hat, spickt er sein Buch mit Witzchen. Die Menschen um mich herum, die sagen, dass es gar keinen Gott gibt, die denken ihre Weltsicht eigentlich gar nicht zu Ende, weil sie das nicht aushalten würden. Die Bibel sagt, wir sind von Natur aus Eingeladene. Ganz tief in uns drin freut sich unsere Seele auf die Party am Ende der Zeiten. Wir werden bei Gott sein. Und Gott wird bei uns sein. Und es wird keine Tränen mehr geben und keinen Schmerz, weil diese Party nie aufhören wird. Danach sehnt sich unser Herz. Das war mein erster Punkt. Die Einladung des großen Einladers. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Der heißt, die Einladung der ungeladenen Beladenen. Die ursprünglich geladenen Gäste wollten nicht kommen. Vielleicht waren das ja Existenzialisten, die gesagt haben, es gibt gar keine Party. Und der Sinn der Partylosigkeit besteht darin, die Partylosigkeit zu akzeptieren. Naja, vielleicht waren es auch Jünger von Richard Dawkins, die gesagt haben, Party braucht nur Dumme und Religiöse. Wir brauchen das nicht. Wir Partylosen machen uns lustig über die, die meinen, sie müssten eine Party brauchen. Haha. Vielleicht waren es auch ganz normale Menschen wie du und ich, die im ganzen Stress des Alltags und im ganzen Stress des Lebens einfach nicht nachgedacht haben und deshalb die Einladung des großen Einladers ausgeschlagen haben. Wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, in Vers 9 und 10 heißt es, der König sagte, die geladenen Gäste waren es nicht wert. Deshalb, liebe Diener, geht hinaus auf die Straßen und ladet einfach alle ein, die ihr trefft. Und die Diener gingen los und brachten alle mit, die sie fanden, schlechte und gute Leute. Jesus spielt hier sicher darauf an, dass das alte Israel die Einladungen Gottes immer wieder ausgeschlagen hatte. Und dass jetzt die Einladung an uns Heiden ergeht und an die Leute in Israel, an die vorher niemand gedacht hätte, nicht mal im Traum. Und das Gleichnis beinhaltet noch eine zusätzliche Dimension. Denn wir sind ja auch Einlader des Einladers. Erinnert euch, Apostelleo, wir sind jetzt auch Einlader. Aber wen sollen wir eigentlich einladen? Wer sind denn diese Menschen auf den Straßen oder an den Hecken und Zäunen, wie es in Lukas 14 heißt, wo das Gleichnis auch noch mehr erzählt wird? Wer sind denn in deinem Leben die Armen, die bisher Uneingeladenen, die körperlich Versehrten? Für solche Leute können wir frommen Christen ja oftmals noch Liebe aufbringen, weil die nichts dafür können. Aber der König, und das ist das Überraschende, lässt alle einladen, auch die schlechten Menschen, die Säcke und die, die bewusst Säcke sind. Die, die ihr ganzes Leben lang Party machen, sich um nichts scheren, Gott einen guten Mann sein lassen, Drogen nehmen, rumhuren und dabei noch Spaß haben und kein schlechtes Gewissen. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, Freunde. Also bei der ersten Personengruppe fällt es mir noch vergleichsweise leicht, die lieb zu haben und die einzuladen. Ich war neulich zum Beispiel eingeladen, im Altersheim von Neukirchen zu predigen. Und irgendwie hatte ich mir nicht ganz genau vor Augen geführt, was das bedeutet. Ich ging also unbedarft in den Saal hinein, der bevölkert war mit sehr alten Menschen. Sehr alten Menschen. Die waren dement und senil und geistig fragwürdig. Also jedenfalls, das war für mich schon irgendwie eine Herausforderung und ich fing dann einfach an zu predigen und vor mir in der ersten Reihe saß so eine ältere Dame im Rollstuhl, die sagte auf einmal, du bist der Satan! Und ich sagte, was? Du bist der Satan! Gnädige Frau, Sie müssen mich verwechseln. Und die hörte überhaupt nicht mehr auf und ich versuchte dann professionell meine Predigt weiterzuführen und nach 3 Minuten oder so kam dann auch endlich mal eine Altenpflegerin, setzte sich neben die ältere Dame und versuchte gut auf sie reinzureden und sie sagte so, hier Frau Schonberg, Sie können das doch nicht so sagen und so, aber das ist der Antichrist. Was? Ja, das ist der Antichrist. Ich sah schon die 3 Sechsen auf meiner Stirn anfangen zu leuchten und habe dann aber mit gesammelten Kräften so meine Predigt einigermaßen professionell zu Ende geführt. Naja, jedenfalls, ich kann euch sagen, ich konnte den Drang, diese alte Dame mitsamt ihrem Rollstuhl hinten an mein Auto festzubinden und mit 220 über die Autobahn zu rasen, ich konnte diesen Drang vergleichsweise leicht unterdrücken. Die konnte ja nichts dafür. Und deswegen erzähle ich überhaupt die Geschichte. Bei der ersten Personengruppe fällt uns das noch leicht, also mir jedenfalls. Aber wie ist das mit diesen Säcken da draußen, die hedonistisch ihre Lust frönen, nur an Geld, Sex und Macht denken und sich dann noch lustig machen über jede Form von Religion im Allgemeinen und Jesus im Besonderen? Und die soll ich dann auch noch einladen und sie lieb haben? Das fällt mir schon viel schwerer. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich glaube, wir frommen Christen stehen da vor einer doppelten Herausforderung. Die erste Herausforderung ist, wieder stärker unseren sozialdiakonischen Auftrag zu erkennen, den wir als Christen und als Gemeinden haben. Da kommt unsere Bewegung auch eigentlich her. Also die evangelikale Bewegung, die pietistische Bewegung, zu der wir ja auch hier gehören. Franke zum Beispiel, der Schulen gebaut hat und Kinderheime und Krankenhäuser. Oder Jung Stilling, der ein berühmter Arzt und Forscher war und der gar nicht Jung Stilling hieß. Der hieß einfach nur Jung. Aber seine Patienten und Kollegen gaben ihm den Beinamen Stilling, weil er aus der Stille gelebt hat und seine Patienten und Kollegen immer wieder eingeladen hat, in die Stille Gottes zu kommen und dass der Friede Gottes in ihrem Leben wirksam wird. Deswegen nannte man ihn Jung Stilling. Oder Raiffeisen, der nach einer großen Hungersnot in Deutschland den Brotverein für die Landbevölkerung gegründet hat und zusätzlich noch verschiedene Banken, die zu guten Möglichkeiten und Konditionen Kredite vergeben haben, damit die Landbevölkerung nicht irgendwelchen Wucherern in die Hände fällt. Daher kommen noch heute die Raiffeisenbanken. Das sind unsere Traditionen. Das müssen wir wieder stärker in den Blick bekommen. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, dass ich nicht herabsehe auf die moralisch verkommene Welt, sondern dass ich echte Liebe empfinde für alle Menschen. Und das ist für mich persönlich die größte Herausforderung, dass ich mich nicht selbst überhebe und dass ich nicht herabblicke auf die anderen Menschen. Viele fromme Gemeinden haben so ihr Angebot und wer das nicht wahrnimmt, der wird halt schmoren oder mit den Zähnen klappern, je nachdem. Wir sollten aber nicht nur so von unserem Angebot her denken, sondern wir als Gemeinden sollten fragen, was braucht eigentlich unser Dorf? Was braucht eigentlich unsere Stadt? Was brauchen eigentlich die Menschen, die Guten und die Schlechten, alle? Was brauchen die eigentlich? Und dann können wir unser Gemeindeangebot zusammenstellen. Ja, das war mein zweiter Punkt. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Der dritte Punkt heißt, die Einladung zum Abladen ungesunder Ladung. In Vers 11 bis 13 heißt es, Als der König kam, um sich seine Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht festlich gekleidet war. Zu ihm sagte er: Freund, wie bist du denn hier hereingekommen? Der verstummte. Und der König befahl, dass man ihn packte und hinauswerfe in die Dunkelheit. Tja, da stand also so ein Kerl da ohne Endyma. Das ist das griechische Wort für Gewand oder Festrobe oder Kleid. Bei Diogenes heißt Endyma Unterwäsche. Also es könnte auch sein, dass der Typ ganz nackt da stand. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hatte er keine Festrobe an. Aber alle anderen hatten eine an. Es konnte also nicht gewesen sein, dass er keine Kohle hatte und sich deshalb hatte keine kaufen können. Denn es waren ja genügend andere arme und mittellose Menschen auf der Party, die trotzdem so ein Gewand hatten. Vielleicht von den Dienern geliehen oder aus dem königlichen Kleiderschrank bekommen. In dem Gleichnis von Jesus gibt es eine zweifache Würdigkeit, liebe Freunde. Zwei Formen der Würde. Im ersten Teil des Gleichnisses besitzen offenbar alle Menschen die Würde, eingeladen zu werden. Einfach weil sie da sind. Einfach weil sie Menschen sind. Alle Menschen sind würdig, dass sie eingeladen werden auf die große Party bei Gott. Und im zweiten Teil von diesem Gleichnis, da gibt es noch eine andere Form der Würde. Ohne ein Festgewand ist man unwürdig und muss die Party vorzeitig verlassen. Und in der Dunkelheit alleine rumzusitzen ist doof, außer man ist Gollum. Ja, da alle anderen ein Festgewand ohne Aufwand und vermutlich kostenlos erhalten hatten, muss dieser Typ es bewusst abgelehnt haben. Er wollte irgendwie nackt bleiben oder in seinen Drecksklamotten stecken bleiben. Wie auch immer. Paulus schreibt im Kolosserbrief in Kapitel 3, zieht die ungesunden Klamotten aus, also zum Beispiel Lüge und Bosheit und Unmoral, und zieht die gesunden Klamotten an, die Jesus euch schenkt. Freundlichkeit zum Beispiel oder Sanftmut oder Frieden. Gottes Tipps für unser Leben sind keine extra ekligen, piekenden, flohverseuchten, verdreckten Brech- und Würgklamotten, sondern sie sind gesund, schön und gut für mich und für die Leute, die das Pech haben, mit mir zusammen zu sein. Das ist gut und gesund, was Jesus mir da schenken möchte, auch wenn ich das nicht immer ganz direkt schnalle, sondern manchmal erst im Nachhinein merke. Aber es ist gut und gesund, was Gott für uns im Schilde führt. Es tut mir gut, dass ich meine alten Kleider ablege und mir neue anziehen lasse von Jesus. Dazu ist mir eine kleine Geschichte eingefallen. Wir bei uns beim EC haben jeden Sommer unser Daycamp. Das ist unser Teenie-Zeltlager, wo ungefähr 300 Leute zu uns kommen und da so zelten. Wir nennen es das Zeltlager des Wahnsinns und probieren auch alles, damit das Wahrheit wird. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir ein neues Spiel eingeführt, Schwarzer Mann Extreme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Schwarzer Mann kennt ihr auf jeden Fall. Auf der einen Seite sind so ein paar schwarze Männer oder Frauen. Und auf der anderen Seite sind die noch frei sind. Und dann wechseln beide Parteien die Seiten, also die rennen so hin und her. Und wer berührt wird, wird zu einem schwarzen Mann oder einer schwarzen Frau. Und das bedeutet, dass die Gruppe der schwarzen Männer immer größer wird und die andere immer kleiner. Logisch. So. Beim schwarzen Mann Extreme reicht es aber nicht, jemanden zu berühren, sondern du musst den anderen mindestens 5 Sekunden lang hochheben, sodass kein Körperteil von ihm den Boden noch berührt. Das bedeutet, dass es eine große Schlacht wird, denn man darf sich auch nach allen Kräften wehren. Nun war es letztes Jahr so, dass es eine relativ feuchte Witterung war und der Sportplatz sehr schlammig. Es war also ein Riesenfest des Wahnsinns. Es war total geil. Ja, jedenfalls am Anfang war ich noch bei den Freien und aus irgendwelchen Gründen hatten es immer direkt alle Leute auf mich abgesehen und vor mir bildete sich so eine Phalanx von Leuten, die auf mich zurannten. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mir einfach den kleinsten und schwächsten auszusuchen und über den Haufen zu rennen, was mir auch gelang. dann bauen sich wieder alle auf und die schwarzen Leute rufen so, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und die anderen rufen, keiner und so. Und dann, ihr wisst ja, wie das geht. Jedenfalls lief ich dann wieder und vor mir bildete sich wieder diese altbekannte Phalanx, aber nur aus groß gewachsenen Kerlen. Alle sportlich und muskelbepackt. Ich machte also die Augen zu und rannte einfach drauf los. Und dann stieß ich mit Dennis zusammen, der ungefähr meine Statur hat, und ich bekam 3 Minuten lang keine Luft mehr. Er auch nicht, aber bei ihm war das auch nicht so schlimm. Ich wurde aber mir nichts, dir nichts gepackt und in die Lüfte gehoben und ich wechselte also die Seiten. War jetzt also auch ein schwarzer Mann. So. Jedenfalls waren wir dann also bei den schwarzen Männern und haben so überlegt, wen wollen wir denn jetzt mal legen? Und unser Blick fiel auf den größten von allen, von den Robert. Der Robert ist 2,05 Meter, ungelogen, also ein Riesenkerl. Und ich wurde auserkoren, die Vorhut zu bilden. Und ich rannte also mit allem, was ich hatte, auf den Robert zu und krachte voll mit ihm zusammen. Und dann passiert etwas sehr Erstaunliches. Ich war plötzlich in der Matrix. Ja, ich schwebte nämlich unbeweglich in der Luft. Parallel zum Boden, ungefähr 1,5 Meter über demselben, um mich herum geschah alles in Zeitlupe und ich schwebte da so in der Matrix. Und es war ganz interessant, sich so umzugucken. Und nach Äonen krachte ich dann also mit dem Rücken auf den Boden und ich sah noch, wie ich den Robert etwas aus den Tritt hatte bringen können. Und dann sah ich, wie der Simon, ein Kumpel von mir, von rechts kam und voll ihm in die Seite gerannt ist. Und das brachte den Robert vollends aus dem Gleichgewicht. Er brach zusammen und dann kamen direkt 7, 8 Leute von uns auf ihn drauf. Und wir hatten den Sieg vollendet. Ja, in der Sprache von World of Warcraft hätte man gesagt, wir haben den Boss gelegt. Haha, Sieg. Und ich konnte den Sieg noch 2 Wochen lang in jedem Muskel und jedem Knochen meines Körpers spüren. Weswegen ich die Geschichte aber eigentlich erzähle, ist Folgendes. Freunde, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie angenehm es war, nachher aus den Schlammklamotten wieder rauszukommen. Das war total cool. Und daran erinnere ich mich. Daran erinnerte ich mich, als ich diesen Text gelesen habe. Es ist gut. Es ist gesund. Gott will uns nicht was wegnehmen oder irgendwas Ekliges anziehen, sondern es ist gut für uns. Gott führt Gutes und Gesundes im Schilde. Die erste Form von Würde besitzen alle Menschen. Einfach, weil sie da sind. Einfach, weil sie Menschen sind. Alle sind eingeladen. Die zweite Form der Würde, das ist so ein bisschen eine heikle Sache. Das muss auch jeder und jede selbst mit Jesus für sich klären. Hier dürfen wir nicht anfangen zu richten und was über die Klamotten von anderen Menschen zu sagen. Aber es gibt eben diese Bibelstellen, die uns nachdenklich machen. Und wir müssen sie ernst nehmen. Zum Beispiel, nicht jeder, der Herr sagt, wird in Gottes neuer Welt dabei sein, sagt Jesus in Matthäus 7. Oder ohne Veränderung in deinem Charakter ist dein Glaube tot, schreibt Jakobus im 2. Kapitel seines Briefes. Oder Freund, wie bist du hier hereingekommen, sagt der König in dem Gleichnis heute. Für Freund steht das griechische Wort Heteros. Kommt nur 3-mal im Neuen Testament vor und zum Beispiel sonst noch in Matthäus 26, da sagt Jesus, Judas, mein Freund, warum hast du mich geküsst? Das ist die Stelle, wo im Garten Gethsemane Judas kommt und Jesus küsst, um ihn zu verraten. Diese Stellen sollten uns nachdenklich machen, aber sie sind nicht gedacht, um andere zu richten, um über andere zu urteilen, sondern sie sind dafür gedacht, dass ich mich hinterfrage. Ich kann mich immer wieder fragen, wo habe ich noch alte, schmutzige Klamotten an, die ungesund sind für mich? Und wo muss ich noch verstehen, dass die neuen Kleider, die Jesus mir anbietet, gesund sind für mich, schön und gut und angenehm? Und von diesem Gleichnis her kann ich lernen, ich muss diese Sachen nicht verdienen. Ich muss sie nicht kaufen, sondern ich muss sie mir einfach nur anlegen lassen. Ich muss sie mir einfach nur schenken lassen. Ich bekomme das Festgewand geschenkt von Jesus. Ich muss es bloß annehmen. Und dann bin ich Gast auf der größten Party aller Zeiten. Dagegen ist Rock am Ring ein lächerlich Ding und Wacken kann einpacken. Ja, das ist cool. Ich möchte euch am Schluss noch was Kurzes vorlesen. Ihr könnt die Augen zumachen, wenn ihr möchtet, und das so als Zuspruch Gottes in euer Leben hineinhören. Gott, der Herr, der König der Welt, sagt jetzt ganz persönlich zu dir: Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du bist eingeladen. Ich will dich dabei haben auf meiner großen Party am Ende der Zeiten. Sonst würde etwas fehlen, denn ich liebe dich. Ob du gestresst bist vom Leben oder beladen mit Sorgen, ob du traurig bist oder voller Groll, ob du dich verrannt hast oder nicht mehr weiter weißt, du bist eingeladen, in den Festsaal zu kommen. Ich erwarte dich. Zieh deine schmutzigen alten Sachen aus und lass dich kleiden wie eine echte Prinzessin und wie ein echter Prinz. Und ich werde dich umarmen und willkommen heißen auf meiner großen Party, die nie zu Ende gehen wird. Amen.